Alles bla 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 ist das.
Wir müssen mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast, das Original.
Einen wunderschönen guten Tag an diesem 4. Advent. Herzlich willkommen zur Doppelspitze Folge 54. Mein Name ist Leon Ginzel und mir zugeschaltet mit einem altrosa gefärbten Pullover, das haben wir vorab geklärt, ist niemand Geringeres als Henning Schneider. Schönen guten Tag, mein Lieber.
Schönen guten Tag zu dieser 54. Folge. 54, 74, 90, 2010. Wichtige Zahl für den deutschen Fußball.
Stimmen wir alle ein. Ja, Henning, Mensch, 4. Advent. Das ist jetzt schon, jetzt steht Weihnachten aber wirklich richtig vor der Tür. Was war heute im Kalender bei dir?
Ich habe so einen klassischen Schokoladenkalender. Also ist jeden Tag so ein kleines Schokoladenstückchen drin, mit in Form gegossen und gute Frage, was es heute war. Ist auch manchmal nicht so gut zu erkennen. Es sind auch so Flugzeuge manchmal, manchmal so ein Schlitten mit Geschenken drauf. Ich glaube, das ist sehr geprägt an so einer 50er Jahre Weihnachtsgeschenke, so, weiß nicht, Leichtmetallflugzeuge oder sowas. An so Bildern ist das, glaube ich, sehr aufgehellt.
Und der war so schnell dann weggeputzt, dass du gar nicht mehr gesehen hast, was es war. Hauptsache Schokolade, ne? So.
Ich sag mal, ein Schlitten mit Geschenken drauf, war schon
so
dabei.
So ist diese junge Generation von heute. Keine Wertschätzung mehr für Genuss und Inhalten. Ja, herzlich willkommen also zu Folge 54. Und Mensch, da ist ja einiges passiert. Wahnsinn. Wir haben letzte Woche ja erst aufgezeichnet. Es fühlt sich aber schon wieder so an, als wären es 4 Wochen gewesen. Gut, es lagen 2 Spieltage dazwischen, wo auch einfach mal 2 Trainerwechsel stattgefunden haben. Das muss man sich mal reinziehen. Und wenn du denkst, in diesem Jahr 2020 kann eigentlich nichts Verrückteres mehr passieren, dann kommt dieser junge Mann hier um die Ecke.
Na, erstmal Glück auf an allen.
Ja, erstmal ein Glück auf an allen. Der Knurr von Kakral ist wieder da. Hübi Hüb, Stevens. Soll die FC Schalke noch einmal retten. Unfassbar. Das Comeback des Jahres. Hüb Stevens. Und ich glaube, du hast es ja irgendwann mal vor, ich glaube, 3, 4 Folgen oder so, mal im Scherz vorgeschlagen, Henning. Und jetzt ist es wirklich so gekommen.
Ja. Man muss aufpassen, was für Witze man über den FC Schalke macht aktuell. Das kann immer nach hinten losgehen, anders als man denkt.
Ja, es ist echt verrückt. Also der gute Hüb soll jetzt den FC Schalke für 2 Spiele aber auch nur übernehmen. Und 1 haben sie schon hinter sich. Lief jetzt nicht so gut. Da kommen wir später noch zu. Natürlich Thema heute, Schalke bleibt weiter sieglos. Aber wir gucken auch so ein bisschen auf die Erfolgsteams in dieser Liga. Und da kommt man natürlich nicht am FC Bayern München vorbei, die seit dieser Woche eben auch einen Weltfußballer in ihren Reihen haben. Robert Lewandowski ausgezeichnet. Henning, vielleicht das schon mal vorab für dich. Eine Überraschung, gerechtfertigt. Ja, was würdest du sagen?
Ich war überrascht. Es ist natürlich vollkommen gerechtfertigt, aber irgendwie hat man vergessen in den letzten Jahren, dass es auch einen anderen Weltfußballer geben kann als Messi oder Ronaldo. Es war ja, Luka Modric hat das, glaube ich, gemacht, als die Vize-Weltmeister geworden sind, die Kroaten. Aber ansonsten war es, glaube ich, seit 2008 oder so durchgehend einer von den beiden. Und das... Ja, es ist auch schön, dass es mal jemand anders wird. Und natürlich vollkommen verdient. Ja. Die haben alles gewonnen, was man gewinnen kann. Es ist, man kommt an den Bayern nicht vorbei, es sei denn, man ist die FIFA und wählt den Welttrainer aus. Dann geht das anscheinend schon. Aber das ist also, auf der einen Seite ist es ein bisschen langweilig zu sagen, die Bayern haben das Triple gewonnen, dann gewinnen sie jetzt auch da alle Titel. Aber es geht nun mal darum, wer hat die beste Saison gespielt, seinen Verein am meisten geholfen, dabei erfolgreich zu sein. Und da war der FC Bayern einfach nicht zu stoppen in der letzten Saison.
Ja, aber trotzdem ist Jürgen Klopp dann der Trainer des Jahres geworden aus Sicht der FIFA. Das ist natürlich für Hansi Flick ein bisschen enttäuschend, aber Robert Lewandowski auf jeden Fall auch der erste Spieler, der also erste Bundesligaspieler, der diesen Titel holt, weil Lothar Matthäus hat damals ja bei Inter Mailand gespielt. Dementsprechend ist tatsächlich Robert Lewandowski der erste Weltfußballer aus der Bundesliga. Da können wir auch schon ein bisschen stolz drauf sein, ja, in diesen harten Zeiten, ja, die uns ja auch jetzt rund um das Weihnachtsfest begleiten. Das wird natürlich dieses Jahr alles anders ablaufen. Und weil wir euch was Schönes, was Gutes tun wollen. In dieser verrückten Zeit, in diesem merkwürdigen Jahr 2020, haben wir was Schönes für euch, was wir jetzt schon mal ankündigen können, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da werden Henning und ich euch begrüßen aus euren Bluetooth-Kopfhörern, aus vielleicht der JBL-Box oder aus den Earpods. Vielleicht habt ihr noch diese alten iPhone-Kopfhörer mit Schnur, die liegen hier noch neben mir. Was auch immer ihr da auf euren Ohren habt, aber wir werden am 26.12., also nächsten Samstag, daraus erklingen und euch einen wunderbaren Jahresrückblick liefern. Den Doppelspitze-Jahresrückblick original im XXL-Format. Das wird schön, Henning, oder? Das wird richtig schön.
Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, denn es ist ja ein turbulentes Jahr gewesen und auch ein besonderes Jahr. Und man vergisst, glaube ich, relativ schnell, was alles in diesem Jahr passiert ist. Und natürlich sind jetzt auch gerade in den letzten Wochen viele Sachen passiert, die wir jetzt kürzlich hier auch erst thematisiert haben. Aber es gibt auch Dinge, die länger zurückliegen. Und da kann man sich dann nochmal drauf freuen, nochmal durchgeschaukelt zu werden durch die steilen Wogen von 2020.
Oh, das hast du schön gesagt. Wunderbar. Ja, denn nicht nur Schalke 04 hat seinen Trainer gewechselt, sondern auch Borussia Dortmund hat nochmal zugeschlagen. Kurz nachdem wir schon darüber spekuliert hatten letzte Woche, wie lange hält sich Favre wirklich noch da, nach diesem 1:5 gegen Stuttgart, war Schluss. Und es gab einen Trainerwechsel, da kommen wir gleich noch zu, wie viel der gebracht hat bisher. Und reden dann natürlich auch über das Negativ-Highlight aus Sicht vieler Fußballfans an diesem Spieltag, nämlich eine Spuckattacke in Gladbach. Markus Thuram hat, ja, da war ein Aussetzer für kurze Sekunden, hat er einfach mal seinen Gegenspieler Poschi Posch angerotzt, ist mit Rot runtergeflogen. Auch darüber sprechen wir natürlich und blicken dann noch auf den Restspieltag für heute hinaus und haben also ein wunderschönes, buntes Programm parat, würde ich sagen, oder?
Ja, ich denke auch. Starten wir in den 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Weil nach einer englischen Woche mal wieder, es war ja für die dreifach belasteten Vereine, war es ja durchgehend englische Woche. Diesmal hat es alle getroffen. Es gab Dienstag und Mittwoch den 12. Spieltag und jetzt am Wochenende den 13. haben wir so zwei Spieltage, auf die wir zurückblicken können. Und ja, da ist viel geschehen. Sowohl oben als auch unten in der Tabelle. Unter anderem beim FC Bayern München. Es gab nämlich jetzt am gestrigen Samstag das Topspiel, mal wieder 1 gegen 2. Es war ja gegen Leipzig schon kürzlich das Topspiel 1 gegen 2. Jetzt Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen.
Ja, also man kommt gar nicht mehr raus aus diesen Spitzenspielen und es fühlt sich ja sowieso generell, eigentlich fühlen sich die letzten Wochen wie eine einzige große englische Woche an für viele Fußballfans. Und ja, es ist wirklich Wahnsinn. Ja, die Bayern gestern in Leverkusen, da sah es lange Zeit so aus, als könnte es eine Überraschung geben. Oder das heißt lange Zeit, aber auf jeden Fall in der ersten Halbzeit sah es so aus, als könnte es eine Überraschung geben. Traumtor von Patrick Schick nach einer Flanke von, ich glaube, Amiri war es. Und dann hat er den aber richtig geil abgenommen. Schön reingesemmelt das Ding, 1-0 für Leverkusen. Und da dachte man schon so, okay, alles klar. Bayern zum 7. Mal in Folge übrigens, negativer Vereinsrekord in Folge mit 0-1 hinten. Auch das irgendwie bemerkenswert, ja, ne?
Ja.
Und schaffen es dann aber vor der Halbzeit noch auszugleichen durch natürlich niemand Geringeren als Robert Lewandowski. Ausgleich 1-1. Ja. Und dann sind sie aber auch, ein krasser Fehler, by the way, von Radetzky und Das macht auch, ja, Hoffnung.
Da wollen sie, manchmal geht keiner hin, manchmal gehen beide hin. Im Idealfall spricht man, ja, sich ab. Und so geht beide hin und dann bekommt ihn keiner. Ja. Und dann rutscht er da durch auf Lewandowski, der halt ein Tor macht. Da muss man nicht Weltfußballer für sein.
Den hätten wir wahrscheinlich sogar gemacht. Würde ich jetzt mal von ausgehen.
Ja. Ja, vielleicht nicht mit dem Kopf, aber mit irgendeinem Körperteil wären wir dann noch
angekommen. Wir hätten ihn so richtig eklig mit der Kniescheibe noch so kurz erwischt und dann wäre er so reingetrudelt oder so. Ja. Nee, aber die Aktion von
verletzt
die
dabei.
Aktion von Tah macht auf jeden Fall Hoffnung für die Fußball-Europameisterschaft. Also da hat man ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass der Nationalspieler ist für Deutschland. War schon ein krasser Aussetzer, muss man sagen. Also nach dem Motto, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Der alte Klassiker.
Ja.
Ja. Ja, und dann lange Zeit 1-1. Dachte man schon so, okay, geht hier so mit dem Unentschieden in die nicht vorhandene Winterpause, aber zumindest ins Weihnachtsfest. Leverkusen bleibt also Erster und dann schlägt er nochmal zu, 93. Minute. Ja. Und das ist natürlich auch irgendwie eine Qualität, auch ein Fehler wieder von Tah, by the way. Kimmich schaltet schnell, legt ihn in die Gasse, Robert Lewandowski ist frei, noch abgefälscht und Tapsoba 2-1 für die Bayern. Riesenjubel und die Tabellenführung zurückgeholt. Ist natürlich ein bisschen deprimierend für alle neutralen Beobachter, weil man sich jetzt wieder denkt, ja, geht das schon wieder los, dass die Bayern das irgendwie am Ende so trotz der ganzen Schwierigkeiten den Titel wieder nach Hause fahren, ne?
Ja, ich dachte, als es noch 1-1 stand die ganze Zeit, dachte ich so, wie ärgerlich das ist, dass es in der Bundesliga, wenn die Bayern mal was liegen lassen und dann in Anführungsstrichen nur 1-1 spielen gegen Leverkusen, dass dann weder Dortmund noch Leipzig das so richtig ausnutzen können. Leipzig unentschieden gespielt, nur Dortmund verloren am Freitag schon. Also das ist dann auch ein Problem mit der Spannung in der Bundesliga, dass die Fehler der Bayern nicht ausgenutzt werden. Also dann die Punkte liegen bleiben in München und trotzdem der Abstand nicht verringert wird oder vergrößert wird auf die Bayern. Und dann kommt halt auch noch das 2-1 seiner 93. Und dann ist es nicht nur so, dass der Fehler der Bayern nicht ausgenutzt wird, sondern der FC Bayern kann dann die Fehler der anderen plötzlich wieder ausnutzen. Und wenn das noch 3-4 Mal passiert so, dann ist es halt wieder eine langweilige Saison am Ende, obwohl es jetzt noch spannend aussieht.
Ja, noch ist ja der Abstand relativ gering, ne? Aber es ist natürlich schon ein Big Point gewesen für Bayern. Das ist auf jeden Fall stark gewesen.
Ja.
Robert Lewandowski, für ihn war es natürlich eine super Woche, muss man mal sagen. Jetzt seinem Verein da irgendwie die Tabellenführung zurück erschossen und unter der Woche eine Auszeichnung bekommen, die man, glaube ich, sich gerne in seinen ohnehin schon prall gefüllten Vitrinenschrank stellt. FIFA-Weltfußballer des Jahres Robert Lewandowski. Und wir haben in wunderbarer Kleinarbeit hat Henning Schneider ein Tonmaterial uns generiert von dieser Verleihung. Und da wollen wir mal kurz reinhören. Denn die war so ein bisschen besonders natürlich diesem Jahr Corona-bedingt. Ich fand die zum einen digital statt, aber auch irgendwie mit einem Präsenzteil. Es gab eine Moderation, Gianni Infantino, der FIFA-Chef, der Gauner des Fußballs, könnte man fast sagen, hat das Ganze so ein bisschen mitmoderiert. Und da gab's dann auch einen Part natürlich, wo dann die Trophäe überreicht wurde, persönlich. Und wir hören mal kurz rein, wie das alles so vorab klang bei der Verleihung zum Weltfußballer.
And to announce the winner, we have the FIFA president on the line. Mr. President, do you hear us? Mr. President?
Hello?
Do you hear us?
Yes, can you hear me?
Yes, I can hear you.
Because I cannot hear you, but if you can hear me,
yes,
I would say rather than announcing who the winner is, why not making him a surprise? I'm here. I have the trophy here with me, which is quite heavy. And I'm going now to see if he is here as well.
Ja, technische Schwierigkeiten da ein bisschen. Aber ich fand das sehr schön, dass auf der einen Seite, also was man jetzt nicht sieht, leider, Podcast ist da das falsche Medium, Gianni Infantino ist zugeschaltet über sein Handy, mit dem er sich selbst quasi filmt, und er ist noch nicht, weil er die Kollegen im Studio noch nicht hört, ist er noch nicht so richtig bereit und guckt noch so über die Kamera hinweg zu irgendeinem Verantwortlichen hinter dem Handy vermutlich, und fragt mit flehenden Augen, ob er dran ist oder nicht, ob er mal ein Zeichen bekommen könnte. Und hört dann anscheinend nichts aus dem Studio, macht aber trotzdem einfach weiter. Und das fand ich, das zeigt, was für ein Macher das auch ist, weil er einfach, ich höre euch zwar nicht, aber wenn ihr mich hört, dann läuft das ja, das reicht. Und dann lege ich jetzt mal los und dann spult er einfach seinen Film ab. Und das hätte, glaube ich, bei anderen Leuten, die nicht aus dem Holz eines FIFA-Präsidenten gestrickt sind, aus dem Holz gestrickt, sehr schön, aus dem Holz geschnitzt sind, hätte das vermutlich länger gedauert, bis es losgegangen wäre, einfach weil die das gebraucht hätten für sich, dass sie hören, was die anderen sagen. Aber es ist einfach, wenn du Chef bist, ist es nur wichtig, dass die anderen dich hören. Das fand ich, das ist mein Highlight gewesen mit der Veranstaltung eigentlich.
Und schön, dass du es sagst. Ich glaube, das Holz, aus dem ein FIFA-Präsident geschnitzt ist, ist auf jeden Fall ein faules Holz. Es ist ein Holz, was ein bisschen muffig ist, so ein bisschen, das riecht auch viel nach Korruption und so. Also ich denke, da kommen auch diese Gene eines Infantinos durch, dass er ja nicht nur das Machergen, sondern auch dieses von so einem Clan-Chef so ein bisschen, ne? Und er tapst dann da im Backstage-Bereich also umher mit der Handykamera und geht dann in den Raum, wo der Gewinner sitzt. Und ihr wisst natürlich, wer es ist, aber wir hören trotzdem mal rein. Das ist eine Überraschung. Wer könnte es denn gewesen sein? Wer hat ihn denn geholt, den Preis? Da schauen wir mal, hören wir mal rein, wie das dann klang.
Here we are.
Ah.
And the winner is Robert Lewandowski.
Ich bin sehr stolz und sehr zufrieden. Ich muss ehrlich sagen, das ist ein großer Tag für mich und auch für meinen Verein. Und das bedeutet, egal woher kommst du, egal wie heißt du, das Wichtigste, wie gut du bist und was hast du auf dem Platz zeigst.
Hat er schön gesagt, finde ich.
Er ist ein Mann des Volkes auch. Der kommt von ganz unten, aber es ist ja wirklich so in dem Fall wirklich, er hat sich ja von seinem polnischen Jugendverein hochgespielt bis in die Bundesliga zum FC Bayern. Und ich glaube, das haben wir ja auch schon mal an anderer Stelle gesagt, der Transfer damals, ihn zu holen, ich glaube, das war mit der beste Transfer, den du als Manager eigentlich machen konntest. Auch das wird lange so stehen bleiben, glaube ich. Weil was der Junge den schon an Titeln gesichert hat mit seinen Toren, ist schon echt Wahnsinn. Und allein gestern hat man es auch wieder gesehen. Doppelter Lewandowski und die Bayern kurz vor Weihnachten wieder an der Tabellenspitze zurück. Ein anderer Spitzenclub, auf den wir jetzt zu sprechen kommen, der strauchelt. Mal wieder. Und hat unter der Woche ja auch seinen Trainer gewechselt. Borussia Dortmund. Im Ruhrpott ist also gerade so ein bisschen die große Trainerwechselzeit ausgebrochen. Schalke wechselt, Dortmund wechselt. Von Lucien Favre zu Edin Terzic. Und der hat das erste Spiel gewonnen. Noch. Mit 2-1 gegen Bremen. Und vorgestern muss man sagen, am Freitag war es ja schon, Freitagabend, sah es dann wieder nicht so gut aus. Dortmund verliert in Berlin bei Union mit 1-2. Starke Leistung auch von Union, muss man sagen. Und Dortmund, das war irgendwie so ein Sinnbild der Saison. Also sie haben Chancen gehabt, haben auch ganz gut bis zum Strafraum kombiniert und dann aber irgendwie, also es nicht geschafft, das Ding reinzumachen. Moukoko mit seinem Debüttreffer, jüngster Torschütze jetzt ever. Glückwunsch an der Stelle.
Ja.
Historisch. Aber wie Mats Hummels, der ja danach, hast du es gesehen? Hast du gesehen, dass Mats Hummels völlig außer sich war nach dem Spiel und erstmal eine Werbebande da fast zerkloppt hat?
Das habe ich nicht gesehen, das habe ich verpasst.
Ja, wirklich, also ist dann nach dem Spiel? Er ist zur Interviewzone und das hat man schon gesehen, ich habe ZDF geguckt, man sah schon so im Hintergrund, also Mats Hummels, der war wirklich angefressen, der war richtig pisst und ist dann so über den Platz schon so gestiefelt, so meckernd vor sich hin und dann hat man gesehen, das war bei The Zone, glaube ich, dann zu sehen, dass er zum Interview gekommen ist und dann ist ja mal diese Sponsorenwand dahinter und da hat er erstmal richtig schön, bevor er dann die O-Töne gegeben hat, so richtig dagegen geballert mit der Hand. Richtig schön mit der flachen Hand einmal raufgeknallt, der war richtig, richtig, richtig angefressen.
Gab es denn einen Schaden? Ist ein Schaden entstanden an dieser Wand oder nicht? Mit der flachen Hand zertrümmert?
Ja, nee, an einer Wand nicht, ich hoffe an seiner Hand auch nicht. Also das war schon echt, der war richtig angefressen und wir haben einen Ton vorbereitet von Roman Bürki, den Torwart von Dortmund, das auch so ein bisschen zeigt, dass die Stimmung in der Mannschaft ist jetzt gerade nicht die beste, also da sind schon auch, also da die, ich würde nicht sagen, dass die Nerven blank liegen, aber man ist schon auch irgendwie so, dass man das Verhalten der Mitspieler nicht unbedingt versteht. Hören wir mal rein.
dann müssen wir clever genug sein und einfach um zu sehen, dass der Gegner schon tief genug steht, dass wir nicht diesen schönen Chip halt hinter die Abwehr spielen können, sondern müssen wir über die Außen kommen und den 16er bombardieren mit Flanken und mit dem ganzen schönen Fußballgespiel mit Chip hinter die Abwehr, dies und das, das funktioniert einfach nicht.
Chip hinter die Abwehr, dies, das, das geht nicht mehr. Ja? Auch schön der Ausdruck, müssen wir den Strafraum mit Flanken bombardieren. Ja, also ja,
wirklich, martialisch.
Sportlicher Ausdruck von Roman Bürki. Henning, dein Gefühl zu Borussia Dortmund aktuell, das sieht ja alles nicht so gesund aus, ne?
Das stimmt. Das klang bei Bürki auch durch, dass Schönheit ist ein Luxus, den man sich leisten können muss. Und das ist in Dortmund gerade nicht der Fall. Also da muss Fußball wieder gearbeitet werden. Und das ist man, glaube ich, in Dortmund aus den letzten Jahren nicht gewohnt. Es lief sehr gut und die haben ein sehr fähiges Spielermaterial. Und wir haben es ja auch schon in den letzten Wochen gesagt, da sind sehr viele Leute, die den wunderschönen letzten Pass spielen können. Und es fehlt ein bisschen derjenige, der da steht und diesen Pass dann abnimmt. Und das hat Moukoko als einmal gemacht. Der muss natürlich reinwachsen in die Rolle. Der ist jetzt 16 und 30 Tage oder sowas. Und der kann das jetzt noch nicht im Stile eines Erling Haaland so ständig und so konstant bringen. Und man merkt, wie sehr Dortmund Haaland vorne drin fehlt. Und das ist ja auch die Frage, wie lange bleibt der? Bleibt er jetzt über die Saison, über das Saisonende hinaus zum Beispiel? Und wenn nicht, dann fehlt da ganz strukturell was vorne drin. Da muss man gucken, kommt da jemand anders oder findet man andere Lösungen, das Spiel anders aufzuziehen?
Ja, ja,
eine kleine Krise. Ich finde,
was Bürki da am ZDF-Mikro gesagt hat, das ist halt auch irgendwie bezeichnend und Hummels hat es ja auch nochmal gemacht, das ist auch so eine gegenseitige Schuldzuweisung. Also du merkst wirklich das im Team und das ist ja auch so gerade der Trainer ist weg mit Favre. Jetzt kommt ein neuer Trainer, der ja auch jetzt nicht unbedingt so ein Standing hat wie ein, weiß ich nicht, wie ein Klopp oder wie ein Zidane oder so. Ich, ne? Also jetzt ist kein großer Welttrainer, muss da erstmal reinwachsen. So. Und ist ja auch völlig okay, ja. Aber man merkt auch gerade, dass das Gefüge der Mannschaft sich so ein bisschen neu sortiert, glaube ich. Wenn gerade öffentlich da jetzt so eine Kritik auch geäußert wird nach dem Spiel, ist es schon außergewöhnlich. Und das zeigt auch, dass es innerhalb der Mannschaft rumort. Ja, und meiner Meinung nach fehlt da wirklich irgendwie ein stabiles Gesamtkonstrukt. Also angefangen von der Abwehr hinten, wo Hummels natürlich irgendwie schon stabilisierender Faktor ist, auch ein Leistungsträger ist, aber dann übers Mittelfeld bis zum Sturm. Und wenn da irgendwie keine richtige Achse sich bildet, die gut funktioniert und die immer wieder auch Leistungen bringt, dann kannst du da so aus dem Gleichgewicht geraten. Ich meine, die Spieler sind da, das ist keine Frage, aber das haben wir ja auch schon oft gesagt, auch ein Sancho oder so hat die Saison noch nicht einmal getroffen. Also so Leute, die anscheinend irgendwie es nicht schaffen, konstant Leistung zu bringen. Und ich glaube, und da sind wir beim Thema Union auch wiederum, was die wiederum gut machen aktuell, sie treten halt als ein Team auf und da schießt keiner quer, da ist keine Diva dabei, weißt du, bei Dortmund hast du das Gefühl, da sind sehr viele Diven auf dem Platz auch teilweise, auch ein Sancho, der ja so ein Sensibelchen ist und so, was ja auch okay ist, aber wenn du irgendwie das dann ummünzt in schlechte Leistungen und irgendwie so schlecht gelaunt rumläufst, so gefühlt, ist halt scheiße und da irgendwie ja, jetzt so wieder alle, klingt immer so doof, aber enger zusammenzurücken und sich dann als Team wieder reinzuwerfen, das muss halt passieren. Das hast du bei Union gesehen, da hat es geklappt, bei Dortmund nicht.
Ja, ich habe das Gefühl, dass Dortmund, bei Dortmund muss es laufen, damit es läuft. Das klingt blöd, aber die Leistung, die einzelnen Spieler bringen, wenn sie nicht ihre gute Leistung bringen oder nicht ihre Top-Leistung bringen, die ist zu wenig. Und das ist das, was bei den Bayern stärker läuft, weil die haben echt nicht solide gespielt jetzt über 90 Minuten am Wochenende oder gestern Abend gegen Leverkusen. Das war auch teilweise ziemlich wild, aber sie schaffen es trotzdem und natürlich auch mit viel Glück. Es waren zwei Abwehrfehler von Leverkusen, aber sie schaffen es dann doch irgendwie die beiden Tore zu machen und sie schaffen es, solche Spiele zu gewinnen. Und wenn du nur die Spiele gewinnst, in denen du deine Topleistung bringst, dann musst du entweder ein ganzes Jahr lang Topleistung bringen oder, weil das nicht so wahrscheinlich ist, wird es dann nicht reichen, um ganz oben die ganze Saison lang mitzuspielen. Und Union ist super stark. Also die haben jetzt ja zu Hause ohne Publikum gegen die Bayern einen Punkt geholt und gegen Dortmund 3. Das ist auch schön zu sehen, dass es auch ohne Publikum funktioniert. Also mit Publikum wäre es natürlich schöner, weil man es auch am Ende feiern kann mit jemandem. Aber ist stark, was Union da macht. Und dass es halt nicht nur zurückzuführen ist auf den Kessel in Köpenick, sondern eben auch auf die spielerische Leistung, auf die Mannschaftsleistung. Das ist, glaube ich, tröstlich für die Mannschaft auch in dieser Zeit. Und super. Und rückt auch, kann man vielleicht mal sagen, als Hertha-Fan, den Sieg im Stadtderby vielleicht auch nochmal ein anderes Licht. Wir haben es ja mit Stuttgart schon gesagt, dass die Niederlage gegen Stuttgart am Anfang der Saison vielleicht nochmal jetzt im Lichte der letzten Leistungen anders bewertet werden kann und muss. Und auch der Sieg gegen Union ist vielleicht auch nochmal mehr wert, wenn die jetzt 4 Punkte gegen Bayern und Dortmund holen.
Das ist immer schön, wie du so den Bogen schlägst zu der Hertha auch schon bei Stuttgart. Das kann man natürlich schwer miteinander vergleichen, weil natürlich die rote Karte bei Union, bis dahin sahen wir da auch nicht gut aus. Aber ich akzeptiere das. Ich finde das okay als Hertha-Fan.
Dortmund hätte sich ja auch eine rote Karte beim
Gegner haben genau. können. Ja, ne? Genau. Macht doch auch. Also warum? Ne? Können wir ja nichts für. Ja, aber auf jeden Fall ist es eine beachtliche Saison von Union wieder. Und da muss man auch mal sagen, dass Urs Fischer, dass es eben nicht eine Eintagsfliege ist und dass Union da irgendwie nicht nur in der ersten Saison mit Glück und dem Aufstiegsbonus da gelandet ist, wo sie gelandet sind, sondern dass es einfach auch eine gute Arbeit ist, die da abgeliefert wird nach wie vor und Woche für Woche. Und das sind halt auch so Leute auf dem Platz, das sind alles keine Weltfußballer, sondern das ist halt einfach ein Kollektiv. So, das ist ein Team, das mit einzelnen Spielern, die sozusagen ein bisschen stärker noch sind, technisch, individuell, dann immer wieder die Tore auch erzwingt und macht oder halt Standardsituationen dann trifft, auch nach Ecken wieder, ne, zweimal. Auch schlecht verteidigt natürlich, aber trotzdem auch, musst du auch erstmal dann so machen, so. Dann sagt sich danach immer leicht, dass es schlecht verteidigt. Und das ist schon eine beachtliche Leistung und ich würde mal an Unionsstelle, gut, Urs Fischer hat gerade erst verlängert, deswegen das ist das Risiko jetzt nicht, dass er abwandert. Wahrscheinlich holt Dortmund dann eher so ein Marco Rose oder so, aber ja, da müssen sie schon aufpassen. Den Urs Fischer, dann würde ich mal an so eine Kette legen, weil da werden andere Vereine auch langsam hellhörig, glaube ich, weil wenn jemand das mit dem Spielermaterial schafft, so ein Team zu formen, ist es schon eine herausragende Leistung und ist ja auch ein sympathischer Kerl. Und ja, also Glückwunsch und da sollte man vielleicht auch ein bisschen weniger über Dortmund sozusagen reden oder auch mehr über Union, die jetzt einfach auch eine richtig, richtig starke fast Hinrunde, ist ja nicht ganz vorbei, gespielt haben und jetzt Dortmund schlagen zu Hause an der alten Försterei. Übrigens ein schönes Zitat habe ich hier noch rausgesucht. Ich habe bei der ZDF, wie gesagt, geguckt und da hat natürlich die Legende kommentiert und zwar Bela Reti. Und zwar hat er gesagt, was habe ich mir aufgeschrieben, wo ist es denn hier? Da verlieren die Leute ihre Männer. Zitat Ende. Also das fand ich auch schön. Da verlieren die Leute ihre Männer in Bezug auf das Gegentor. Also Bela war wieder ganz gut drauf und ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall, mit ihm das Spiel zu gucken.
Ja, sehr schön. Schöner Satz. Auch so ein Satz, der für sich alleine stehen kann. Das ist ja nicht in jedem Fußballspiel gegeben.
Ja, eben. Ja, das war herrlich. Ja, die anderen Spitzenteams haben so ein bisschen federn lassen. Vor allen Dingen Leipzig, da kommen wir kurz drauf. Nullnummer nur gegen Köln. Gladbach, das ja auch gar nicht mehr so wirklich als Spitzenteam bezeichnet werden kann angesichts der Tabelle, muss man ja leider sagen. Also heißt leider, aber ist so, ne?
Ja.
Es ist ja so. Verliert gegen Hoffenheim. Und da ist was passiert. Eieiei, Markus Thüram verliert mal kurzzeitig die Nerven und die Kontrolle über seine Spuckmuskulatur. Wahnsinn, oder?
Ja, das ist skurrile Szene und auch spielentscheidend letztlich. Und es sind natürlich Szenen, die man gar nicht sehen will und man will vor allem nicht, dass das durch sowas Fußballspiele maßgeblich mit beeinflusst werden. Und ja, Thüram hat da den Kollegen Posch ins Gesicht gespuckt. Und das blickt natürlich auf eine lange Tradition zurück. Wir haben die WM 1990 im Hinterkopf. Rudi Völler und Frank Rijkaard. Und sowas, also gut, ob es jetzt so ikonisch wird wie bei Rudi Völler und Frankie, ist fraglich, aber kommt immer mal vor. Wir hatten es auch im Sommerhaus der Stars, hatten wir dieses Jahr auch eine Spuckattacke gegen den Bachelor André Mangold. Und das ist, manchmal das letzte Mittel, dass da irgendwie unterbewusst einem kommuniziert wird, du musst das jetzt machen, du hast keine andere Chance. Da ist auch irgendwie was, was so ganz urzeitliches noch im Menschen, dass da was Animalisches rauskommt, ja. Und dann.
Das ist so wie Luis Suarez, der ja irgendwie dazu übergangen ist, immer zu beißen, wenn er irgendwie sich nicht mehr an anders zu helfen wusste. Ja. Also es scheint dann echt irgendwie so eine Impulsreaktion stattzufinden im Körper, die dann, also das kann man sich ja sonst auch gar nicht logisch erklären. Das ist ja unfassbar eigentlich, diese Grenze zu überwinden und zu sagen, ich rotz dem jetzt ins Gesicht. So.
Also ja. Wohl dem, der es schafft, das zu kanalisieren und am Ende einfach gegen so eine Werbewand zu hauen. ist dann besser, aber ja.
Ja, vor allen Dingen, ich weiß jetzt nicht irgendwie, ob davor irgendwie ein Wortwechsel war oder ich meine, der Zweikampf war jetzt ja auch nicht unbedingt hart und dann waren sie da irgendwie Kopf an Kopf und dann musst du ja irgendwie so gefrustet oder genervt sein, dass du dann das machst so. Also schon irgendwie ist natürlich in der Situation, passiert das dann halt, aber es ist schon auch, es darf halt nicht passieren und ja, naja.
Jetzt liegt auch eine harte Strafe im Raum. Also es sind
6 Spiele mindestens. Und das ist natürlich auch echt krass. Pokal ist er auch raus. Ist eine Schwächung für Gladbach, die ja ohnehin jetzt gerade ein bisschen in der Liga federn lassen.
Ja. Plea leicht angeschlagen, muss gucken, wann er zurückkommt. Und dann fehlt Thuram da vorne noch viel mehr.
Ja. Gut, dass sie Stindl haben, der gerade ja am Fließband trifft. Aber das Tor gestern hat ihm auch nichts gebracht. Also verlieren dann 1-2 gegen Hoffenheim. Und für Gladbach in der Liga läuft es nicht gut. Champions League sind sie zwar im Achtelfinale, aber das denke ich mir immer bei solchen Vereinen. Was kannst du davon kaufen? Klar, geldmäßig hast du natürlich was in der Tasche, wenn du in der Champions League weiterkommst. Aber richtig geil ist es auch nicht, wenn du dann im Achtelfinale ausscheidest und in der Liga dann irgendwie nur noch auf Platz 8 rumdumpelst. Also bringt dir jetzt auch nicht so viel. Gut, aber mal sehen, es ist ja, die Saison ist ja noch lang, können sie ja auch noch wiederholen alles. Ja, und vielleicht dann noch, kurz bevor wir in die Pause gehen, noch ein Blick auf das obere Tableau. Frankfurt holt mal wieder einen Sieg, das war mir gar nicht so bewusst, den letzten haben sie echt am 3. Spieltag geholt. So lange ist das schon her.
Enorm.
Krass, oder? Super viele Unentschieden.
Ja.
Und dann gestern halt mal wieder gewonnen in Augsburg 2-0, aber krass, dass das echt der erste Sieg seit dem 3. Spieltag war.
Ja, man hat so viele, man hat den Blick so ganz oben auf den beiden bis jetzt vor kurzem ungeschlagenen Verein Wolfsburg-Leverkusen, die Bayern, was machen die? Und unten ist Schalke, die jetzt seit Ewigkeiten auf den Sieg warten, dann auch Mainz und Köln, die lange gewartet haben. Und da ist so eine Mannschaft im Tabellenmittelfeld, die auch lange nicht gewonnen hat, die verliert man aus dem Blick. Und das kann dann ja auch immer mal nach unten abrutschen. Das kennt man ja mit der Hertha auch, dass es eigentlich im Mittelfeld immer ganz gut lief und dann verliert man mal ein paar Spiele oder gewinnt sie einfach nicht. Und dann spielt man ganz schnell unten mit auf einmal.
Ja, richtig. Und Frankfurt jetzt mal wieder ein bisschen Puffer sich verschafft und 2-0 gewonnen in Augsburg. Ja, damit schließen wir vielleicht diese obere Tabellenhälfte ab, gehen in die Pause und stimmen euch schon mal während dieser kleinen Verschnaufung, gibt es das Wort Verschnaufung? Ich weiß es nicht. Stimmen wir euch auf jeden Fall schon mal auf das Thema ein, was euch gleich bevorsteht. Ein historischer O-Ton, den man vielleicht kennt, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall was zum Schmunzeln für euch jetzt an dieser kleinen Folge. Folge 54, wir gehen in die Pause, schnaufen nochmal kurz durch. Und sind dann gleich wieder da. Bis gleich.
Bis gleich.
Was erhoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke?
Super. Echt super.
Wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz?
Ja. Ist alle.
Okay, danke schön.
Ja, wer sich in dieser Saison von Schalke super erhofft hat, der ist enttäuscht worden. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und damit herzlich willkommen zurück im zweiten Teil der Ausgabe 54 von Doppelspitze, der Fußballpodcast. Leon, was hast du diese Saison von Schalke dir erhofft?
Ja, Flasche leer. Nichts habe ich mir erhofft. Insofern bin ich mit dem Fan da Konkurrent ein bisschen. Also ich glaube, von Schalke erwartet man sich generell in den letzten Jahren nicht mehr allzu viel. Aber was sie diese Saison abliefern, ist natürlich nochmal eine Krönung des Ganzen. Also das ist schon echt erstaunlich und beängstigend, auch aus Sicht eines neutralen Beobachters, aber auch natürlich aus Sicht aller Schalke-Fans, die sich, glaube ich, Sorgen machen, dass ihr Verein den Weg in die zweite Liga antreten muss. aufgrund verschiedenster Probleme, vor allen Dingen aber auch, glaube ich, ein Führungsproblem. Das ist, glaube ich, nicht mehr von der Hand zu weisen. Auch ein Jochen Schneider, der da irgendwie die Entscheidung trifft, wirkt immer hilfloser. Und die hilfloseste Entscheidung, die er treffen konnte, aber vielleicht auch die sympathischste auf der anderen Seite, war die, die er unter der Woche getroffen hat. Er hat tatsächlich Manuel Baum vor die Tür gesetzt, kurz vor Weihnachten gesagt, tschüss und ciao, Manuel. Wir wollen nochmal einen Neuanfang wagen hier auf der Trainerposition beim FC Schalke. Und deswegen greifen wir mal ganz tief in die Mottenkiste rein und graben nochmal unseren ja, Trainer-Guru aus, den wir da immer haben, den wir auf Abruf immer bereit haben, und holen den Knurrer von Kerk gerade zurück. Hüb Stevens, Schalke-Trainer. Wahnsinn. Unfassbar. Also weiß man gar nicht mehr, was man dazu sagen sollte. Als ich das gehört habe, da wusste ich auch, es ist verrückter kann es eigentlich gar nicht mehr werden.
Ja, wirklich, wenn die Witze aus diesem Podcast schon Realität werden, dann hat die Realität ein echtes Problem. Und dass da Hüb Stevens wirklich nochmal rausgekramt wird, ich sollte vielleicht langsam mal sich vor eine Kamera setzen, eine DVD aufnehmen mit Sachen, solange es noch geht, weil vielleicht kann Schalke den in den nächsten 100 Jahren noch ein paar Mal gebrauchen. Also da sollte vielleicht konserviert werden, die einzigartige Ansprachen.
Ey, und wir haben doch letzte Woche noch über Ebbe Sand gesprochen. Weißt du, das ist ja auch so ein Relikt aus alter Schalke, also aus den großen Zeiten noch von Schalke 04. Genauso wie Hüb Stevens auch, haben sie in der Sportschau auch eingeblendet, dieses Bild, wo er mit dem UEFA-Pokal da lang fährt, auf so einem Auto oder so. Neben ihm Rudi Assauer, dick die Zigarre am Quarzen, und der junge Hüb Stevens, auch noch deutlich jünger aussehend, hält den Pokal da in der Hand. Das war natürlich die glorreiche Schalker Zeit, an die man jetzt wieder anknüpfen möchte. Ist schon mal gestern richtig in die Hose gegangen, muss man sagen. Mit einem 0-1 gegen Bielefeld zu Hause auch noch. Alles irgendwie nicht mehr feierlich. Und wir hören nochmal, wie sich Hüb Stevens vorgestellt hat. Es gab eine, natürlich wie immer, wie es so üblich ist, eine Pressekonferenz. Und da hat er abgeliefert. Also wenn er eins kann, dann ist es natürlich Sprüche klopfen. Und die schönsten haben wir jetzt nochmal zusammengestellt. Hüb Stevens auf seiner Begrüßungs-PK bei seinem alten und neuen und eigentlich die ganze Zeit nie weg gewesen im Arbeitgeber Schalke 04.
Ja, die Null muss stehen, ne? Weil dann brauchst du nur ein Tor zu schießen. Und das 3 Punkte, glaube ich. Glaub mir, die Stunde auf der Platz, das schaffe ich noch.
Ja, wie sieht es innerlich in Ihnen aus? Wie motiviert sind Sie, das nochmal anzugehen?
Ich brenne.
Ja. Es ist so eine ganz simple Logik. Ich glaube, damit erreicht man die Leute auch wirklich. Ja. Also ja. Wenn du wenn die Null steht, dann brauchst du nur ein Tor schießen, dann gewinnst du.
Ja, ist so. Und war wirklich eine interessante Pressekonferenz, wie er da auch so saß. Und ich fand es auch geil, er hat ja während des gesamten Spiels die Maske kaum abgezogen, als einer der wenigen Bundesliga-Trainer. Gut, er ist Risikogruppe, das muss man dazu sagen. Er ist natürlich auch schon einen Ticken älter, vielleicht auch deswegen, wer weiß. Ist schon echt irgendwie geil, dass er da wieder an der Seitenlinie steht, aber geil und irgendwie auch traurig auf der anderen Seite auch, und so passend zu dieser ganzen Schalke-Situation, die ja echt irgendwie eigentlich gar nicht mehr wirklich mit Negativworten weiter zu beschreiben ist. Also das reicht ja schon ein Blick auf die Tabelle und auf die Bilanz, ist ja jetzt jedem auch bewusst. Aber was einen echt immer wieder so erschreckt, finde ich, ist es ja auch so, dass die Mannschaft, wenn du die anguckst, wer da spielt, da siehst du jetzt auch niemanden, wo du dir denkst, ja, der kann jetzt auch wirklich mal den Unterschied machen oder so. Gibt's halt gar nicht mehr. Gut, hinten aber auch so Leute, die mal ehemals gut waren, wie ein Sané oder so, die dann auch noch patzen beim Gegentor. Also ja. Da ist wirklich so viel kaputt und irgendwie keine Hoffnung, dass man jetzt sagt, okay, die 2, 3 Spieler, die reißen das Ruder jetzt noch rum. Ich meine, auch ein Harit, der dann irgendwie da wieder begnadigt wurde, jetzt ist er wieder dabei. Vorne haben sie nicht wirklich einen Goalgetter am Start. Es ist alles irgendwie wirklich, ja, nicht gerade mutmachend. Und was ich glaube, wie du schon sagst, die einfache Logik, die Hüb Stevens jetzt anwenden kann, ist wirklich einfach dem Team möglichst einfache Aufträge mitzugeben und dann vielleicht dadurch mal ein Pünktchen zu holen oder vielleicht mal einen Sieg und dann dadurch wieder reinzukommen in die, ich sag's mal vorsichtig, Erfolgsspur.
Ja, die ist weit weg momentan. Und ich glaube auch, dass es in so einer Situation, wo jeder Spieler vielleicht denkt, seine Handlungsanweisung ist jetzt das Ruder rumreißen oder ein Wunder schaffen oder den Verein zurück in die Spur bringen. Es muss halt wirklich runtergebrochen werden auf Dinge, die jeder tun kann. Und wenn jeder eine ganz einfache Handlungsanweisung hat, die auf dem Komplexitätsniveau von, wenn wir hinten kein Tor reinkriegen und vorne eins machen, gewinnen wir, ist, dann kann das vielleicht sogar helfen. Denn es gehört ja leider die andere Richtung dieser Aussage ist ja, wenn man vorne kein Tor macht, reicht halt hinten ein blöder Fehler und du verlierst. Und so war es jetzt auch. Es war ja nicht so, dass Leipzig, Bielefeld da ein Feuerwerk abgefeuert hätte. Man hat zwar nicht gemerkt, wer jetzt der Aufsteiger und wer der Bundesligist ist, aber trotzdem war es ein relativ maues Spiel und das war halt diese eine Gelegenheit, wo der Ball wunderschön reinkam. Fabian Klos steht dann gut und steht halt zwischen zwei Verteidigern, zwischen Sané und dem Kollegen und dann kommt er halt völlig frei zum Kopfball und das lässt er sich nicht nehmen, auch wenn er ihn nicht optimal trifft. Und es ist halt die eine Situation, in der du nicht aufgepasst hast. Und wenn du vorne keine Tore schießt, dann reicht das leider aus. Und was ich jetzt auch nicht verstanden habe, ist, warum Huub Stevens jetzt für zwei Spiele angekündigt wurde. Also der macht jetzt das Bundesligaspiel und das Pokalspiel gegen Ulm. Und dann ist er wieder weg. Ich frage mich, was das für eine Signalwirkung hat, wenn er das eine davon und das Wichtigere jetzt verloren hat auch gegen Bielefeld.
Ja. Du, ich glaube, mit der Sinnfrage musst du auf Schalke aktuell nicht kommen. So, die gibt's da ja nicht. Also mit Logik kannst du da den Verantwortlichen nicht irgendwie langkommen. Das ist schon lange nicht mehr die oberste Frage, was macht jetzt hier Sinn und was nicht. Und das hätten sie auch, glaube ich, Manuel Baum nicht so verpflichtet und jetzt wieder abgesägt. So, also das ist alles irgendwie total planlos und kopflos. Deswegen, meiner Meinung nach, musst du auch einen Jochen Schneider da auswechseln und dann mal irgendwie dafür sorgen, dass da Leute auf den Positionen sind, die ja auch eine Menge Geld dafür kassieren, dass sie da sitzen und Entscheidungen treffen, die dann auch abliefern. Ja, ich meine, wurde auch gefragt auf der PK, Entschuldigung, Jochen Schneider, ob er irgendwie jetzt auch selber mal Konsequenzen ziehen möchte. Er hat gesagt, nee, ich bin nicht derjenige, der hier wegläuft bei der schwierigen Situation. Wo ich auch denke, ja gut, also das eine ist ja nicht wegzulaufen, das andere ist aber auch irgendwie die Fehler zu sehen und zu sagen, okay, ich bin jetzt auch unbedingt nicht der Richtige, der hier qualifiziert ist für die Situation offenbar.
Ja.
Also alles irgendwie.
Manuel Baum ist auch nicht weggelaufen.
Ja. Da sagt Huub Stevens auch was Interessantes auf der PK, da hat gesagt, so, ja, ich habe gerade noch mit Manuel telefoniert und der ist schon richtig angefressen und ich kann den Jungen verstehen. Ich hoffe, das wird ihm jetzt für seine Karriere irgendwas bringen.
Ja.
Gut. Also, ja. Ich weiß nicht, er wirkt auch so ein bisschen nicht hilflos, sondern, aber er weiß natürlich auch, was denn die Pressevertreter und Vertreterinnen hören wollen, also spult er da so ein bisschen sein Standardprogramm ab. Es wirkt alles so ein bisschen, das hat die Sportschau gestern ganz gut auf den Punkt gebracht, so ein bisschen traurig, folkloristisch. Also nach dem Motto, na, wir kramen jetzt hier noch jemanden aus, der so ein bisschen für das alte Schalke steht und erhoffen uns dadurch irgendwie so einen Bonus, so wie als Hertha damals Otto Rehhagel geholt hat, so ein bisschen, und da nochmal irgendwie so eine letzte Patrone zünden wollte. Das hat dann übrigens im Abstieg geendet, nur mal so, liebe Grüße. Dementsprechend sollte man auf Schalke jetzt vielleicht nicht auf Huub Stevens setzen. Ja, aber es ist echt die Frage, warum sie ihn für zwei Spiele da installieren. Ne? Also als Überbrückung für den Trainer, die Trainersuche, die man dann, für die man dann mehr Zeit hat, kann es ja irgendwie auch nicht sein, weil so viel mehr Zeit hast du dadurch ja gar nicht. Also
nee. Ja, es ist quasi keine Winterpause. Und ja, es ist wirklich die Frage, was das bringen soll. Gerade vielleicht hat man sich versprochen, dass man jetzt gegen den Aufsteiger spielt, gegen Bielefeld. Die haben auch erst einen Saisonsieg gegen Köln. Und dass man vielleicht, wenn man da jetzt einen Impuls setzt, vielleicht am ehesten gewinnt, eher als, also ich meine, Manuel Baum, sein erstes Spiel war am dritten Spieltag gegen RB Leipzig. Das ist undankbarer als vielleicht gegen Bielefeld, den Impuls zu setzen. Und das gewinnt und dann noch im Pokal gegen Ulm weiterkommt, dann hat man so zwei Erfolgserlebnisse und dann kann Huub Stevens quasi als Retter in der allergrößten Not dann wieder abtreten und es kann dann jemand kommen und vielleicht auf dem Erfolg aufbauen. Wenn das die Idee war, hat es nicht funktioniert. Aber so könnte ich es mir vorstellen. Was ich jetzt erst, weil es wieder DFB-Pokal ansteht, ich habe gar nicht mitbekommen, dass dieses Nachholspiel Schalke-Schweinfurt, da gab es ja im Bayerischen Landesverband Rechtsstreitigkeiten, wer da antreten darf. Ist ja der beste, also Schalke hatte zugelost bekommen, quasi den besten bayerischen Amateurverein. Und das war entweder Schweinfurt oder ein Verein aus München.
Türkgücü.
Und genau, danke. Und da gab es einen Rechtsstreit, der ist anscheinend entschieden worden. Und das Spiel hat Anfang November, am 3. November, glaube ich, stattgefunden. Und das hat Schalke auch gewonnen. Also es ist nicht so, dass Schalke jetzt seit einem Jahr gar nichts gewonnen hätte. Es ist nur in der Bundesliga kein Sieg. Obwohl sie auch gegen Schweinfurt 1-0 hinten gelegen haben. Dann der Ausgleich, glaube ich, Vedat Ibisevic noch geschossen, bevor der Vertrag aufgelöst wurde. Und dann haben sie 4-1 gewonnen am Ende. Also der Pokal läuft okay bisher. Also es sind halt auch natürlich Spiele gegen Amateurvereine, aber auch dieses Pokal, also das Erfolgserlebnis im Pokal Anfang November hat es auch nicht geschafft, in der Bundesliga das Ruder rumzureißen. Und die Frage, ich muss ein bisschen denken an Borussia Dortmund. Die hatten vor ein paar Jahren mal die Saison, wo es in der Bundesliga gar nicht lief. Da waren sie irgendwie 16. oder so nach 10 Spielen. Und in der Champions League waren sie Gruppensieger oder Tabellenführer in der Gruppe. Und da haben sie diese zwei Gesichter von Borussia Dortmund. Das ist quasi in der Champions League wahnsinnig gut. In der Liga klappt gar nichts. Dann haben sie, glaube ich, den psychologischen Trick versucht und das Champions League-Trikot in der Bundesliga getragen. Mit Sondergenehmigung. Und auch das hat nicht funktioniert damals. Also ein bisschen natürlich auf anderem Niveau hat Schalke das jetzt auch. Die zwei Gesichter des FC Schalke im deutschen, im DFB-Pokal gewinnen sie alles. Schweinfurt, Ulm vielleicht auch. Und in der Liga klappt es leider nicht. Vielleicht sollte man das DFB-Pokal-Trikot mal für die Bundesliga rausholen.
Ja, die Frage ist, wie weit sich das unterscheidet, ob das wirklich so ein großes Alternativtrikot ist. Ich fand das aber auch witzig, weil als Systemtest bei der PK saß, hatte er ja auch diesen Schalke-Trainingsanzug dann an. Und der sieht auch so ein bisschen militärisch angehaucht aus, so ein bisschen so Tarnmuster. Und da hat er auch so, okay, es sah so ein bisschen, also so ein bisschen so ein modernes Muster und so ein modernes Design. Und da sitzt da so ein alter Knacker, hat das an. Das war auch irgendwie so ein geiler Widerspruch in sich. Auch so generell diese ganze Welt um ihn herum bei der PK, die hat alles digitalisiert natürlich. Das heißt, die gesamte Sponsorenanzeige läuft hinten so ganz langsam versetzt, laufen so die Sponsorennamen lang. Und auch so völlig bescheuert eigentlich, aber vor jedem Mikro ist noch so ein, oder an jedes Mikro ist noch so ein Handy angebracht, wo dann auch im Wechsel auf dem Display einfach so die Sponsorennamen gedroppt werden. Da ist wirklich alles verkauft. Also es würde mich nicht wundern, wenn irgendwie, keine Ahnung, bald die Pressekonferenz noch präsentiert von Tönnies oder so, auch Neues oder so, keine Ahnung. Oder die Frage des Tages, sponsored by und dann, you know, also irgendwie sowas.
Genau, die kann man sich dann...
Ja.
Ja, kann man sich dann einen speziellen Frageslot vielleicht auch kaufen,
kann man, ja.
Als Medium und dann kann man da die extra hervorgehobene Frage an zur besten Sendezeit.
Ja, ja. Also wirklich auch bescheuert. Wir verlinken das mal als Shownote, dann könnt ihr euch das nochmal angucken, diese, ja, doch schon denkwürdige Pressekonferenz. Hat alles nichts genützt. Typ Stevens Comeback ist in die Hose gegangen. 0-1 gegen Bielefeld und ja, jetzt nochmal die Pokalrunde. Also das Ding ist, Raman von Schalke, hast du auch nach dem Spiel gesehen, völlig am Boden zerstört, lief da heulend über den Platz, ja. Finde ich auch krass. Ich meine, die Saison ist noch längst nicht vorbei, es sind nur, muss man ja auch mal sagen, irgendwie 6 Punkte, glaube ich, aufs rettende Ufer. Das heißt, es ist jetzt ja auch nicht so absurd viel, aber natürlich musst du irgendwann mal Punkte holen, das ist völlig klar. So, du musst dann halt irgendwann mal eine Serie starten und die anderen müssen halt auch gleichzeitig verlieren. Aber jetzt schon den Kopf in den Sand zu stecken, das bringt natürlich nichts. So.
Das stimmt. Aber es ist natürlich mit jedem Spiel, die haben jetzt, Schalke hat jetzt 29 Bundesligaspiele saisonübergreifend am Stück nicht gewonnen. Und der Rekord liegt in Berlin aktuell noch. Wir wären vielleicht auch ganz dankbar, wenn der vielleicht aus Berlin rausgeholt werden würde. Das ist nicht Tasmania Berlin, den ehemaligen Bundesligisten aus der Hauptstadt, hat mit 31 sieglosen Spielen in Folge aktuell den Rekord. Also es ist in Reichweite noch 2 Spiele zum Einstellen, noch 3, um diesen Rekord aus Berlin nach NRW zu holen. Dann wäre vielleicht für Berlin auch ganz gut als Stadt.
Ja, und du weißt, dass Hertha auch bald gegen Schalke spielt, ne? Ich glaube, das ist jetzt sogar das Spiel direkt nach der Winterpause oder eins danach oder so. Da haben wir ja schon gesagt, wahrscheinlich wird es das sein, wo die Serie dann bricht, gebrochen wird.
Ja, es wird dann niemand der sein, der das jetzt, der den Bann da bricht.
Weil dann,
wer weiß, was,
dann geht der,
zu was Schalke noch fähig
dann ist. Dann geht der Fluch nämlich über auf das Team, das dann verliert gegen Schalke. Das wird dann als nächstes 30 Spiele nicht gewinnen. So
wie der schwarze Peter, wo man dann immer zieht und dann hat man selbst das Problem vielleicht.
Ja, Schalke 04, eine katastrophale Saison geht vorbei. Wird natürlich auch nochmal eine Rolle spielen in unserem Saisonrückblick, der euch nächste Woche erwarten wird. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, laden wir für euch das Beste aus diesem Jahr, aus diesem tollen Jahr 2020. Das war ja wirklich fantastisch, das kann man nicht anders sagen. Kommt dann nochmal geballt auf euch zu. Mit den schönsten Tönen.
Stimmungsvoll war's.
Ja, die Stimmung. So als kleines Weihnachtsgeschenk. Nachträglich am zweiten Weihnachtsfeiertag. Damit ihr nochmal unter dem Baum, es nadelt vielleicht ein bisschen schon ab und ihr habt die ein oder anderen Braten mit Sicherheitsabstand genossen Und dann könnt ihr nochmal reinhören, was dieses Fußballjahr 2020 so gebracht hat. Ja, für Werder Bremen war es jetzt auch nicht unbedingt das geilste Jahr. Gestern haben sie sich aber nochmal mit einem Dreier verabschiedet, kurz vorm Weihnachtsfest. Mal lieber.
Ja, gerade so.
Ja. Und zwar ganz, ganz spät haben sie dann noch den Big Point geholt gegen Mainz. 1-0 Auswärtssieg durch, niemand kannte ihn vorher, gestern ins Rampenlicht getreten, Ehren Dingschi, 19 Jahre alt. Tolle Geschichte.
Ja, wirklich, ganz spätes Tor und es war, der Kommentator war gerade dabei, so einen Abgesang darauf zu singen, wie Mainz sich ärgern wird, dass sie hier nur 0-0 spielen und dann kommt diese Flanke rein und dann sagt er, oder kommst du noch dicker und dann geht das Ding rein in der 90. und dann ist dann nicht mal mehr ein Punkt für Mainz und Bremen, ganz wichtiger Dreier, also auch für die Seele, fürs Gefühl.
Ja, das hat man auch allen angemerkt. Florian Kohfeldt dann auch sehr erleichtert. Hat auch, glaube ich, gedacht, scheiße, so richtig verdient ist es auch nicht. Also 0-0, dann wären beide Teams ganz gut mit weggekommen. Also es hätte bei keinem was gebracht, aber es wäre jetzt auch nicht so gewesen, dass beide sich beschweren hätten können. War ja auf einem sehr überschaubaren Niveau. Und dann kassierst du oder triffst noch und aus meiner Sicht kassierst du dann noch einen Gegentreffer und dann verlierst du es noch oder gewinnst es dann in dem Fall. Das ist natürlich Zucker, Gold wert. Für Werder Bremen und ein Zitat auch nochmal aus der Sportschau, ich glaube, das war nicht bei dem Spiel, aber es passt so ein bisschen auch, fand ich auch schon wieder sehr schön, Kommentatorin in dem Fall sagte, da ist er, der Nadelstich, nur ging er nicht ganz durchs Ohr. Ja, also da weiß ich auch nicht, das war auch irgendwie so ein, aus der Kategorie, ja, schön, dass du den vorher aufgeschrieben hast, aber dann vielleicht auch nicht immer die raushauen dann.
Ja, der Nadelstich des Öhr. Ja, das ist Bilder, die dann nicht ganz funktionieren. Aber das passiert dann manchmal.
Ja, schon ein bisschen merkwürdig. Aber der Nadelstich in dem Fall hat gesessen von Werder gegen Mainz. 1-0, Ehren Dingschi. Wie gesagt, 19 Jahre alt, gerade erst hochgezogen worden aus der Jugend. Und vielleicht könnte das ja der neue Stern am Himmel von Werder Bremen sein. Also Florian Kohfeldt hat gleich gemahnt, hat gesagt, hier, lass den jungen Mann Ruhe, ne? Der soll jetzt mal sein Tor und sein Debüt hier genießen. Ja?
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht ist das ja aus Bremer Sicht der Hoffnungsträger der Zukunft.
Who knows? Ja, könnten einen gebrauchen.
Ja, das auf jeden Fall, ey. Das auf jeden Fall. Ja, also das war der 13. Spieltag bisher und heute geht's dann weiter? Das ist natürlich aus unserer Sicht interessant, Henning. Wir als Hertha-Fans schauen in den Süden der Republik, ins wunderschöne Breisgau, in den wunderschönen Breisgau nach Freiburg, wo die Hertha antritt und auch nochmal so kurz vorm Weihnachtsfest positive Schlagzeilen gerne schreiben möchte. Ja, dein Gefühl, also wie schätzt du es ein? Letzter Sieg in Freiburg übrigens, haben wir nachgeguckt, 2010. Also schon satte 10 Jahre her.
Ja, der sonnenverwöhnte Südwesten Deutschlands. Wenig Punkteverwöhnung in den letzten Jahren für die Hertha. Freiburg ist auch eine unangenehme Mannschaft. Sehr solide und wie hat Pal Dardai immer gesagt, gut strukturierte Mannschaft? Der hat immer so eine Wendung gehabt und immer, ja, es
Pal Dardai, das ist jetzt schon wieder so lange her, dass ich das schon wieder gar nicht mehr weiß. Wer ist Pal Dardai? Nein, hat er bestimmt gesagt, gut strukturiert, das kann ich mir so gut vorstellen bei ihm, dass er das immer gesagt hat, gut organisiert vielleicht auch.
Ja, gut organisierte Mannschaft, ganz genau das. Hat man gesagt, über eigentlich jede Mannschaft. Also denke ich mir, kann man jetzt auch über Freiburg sagen, es ist eine gut organisierte Mannschaft. Es wird schwer für die Hertha, weil sich da auch ein bisschen entscheiden muss, wer das Spiel macht. Und das fällt unserer Hertha ein bisschen schwer, wenn sie den Ball zu sehr bekommen, wenn sie nicht über die Konter kommen können. Und da muss man mal schauen. Es wird spannend, glaube ich, kann aber auch ein sehr lauer Kick werden. Man muss hoffen, dass Hertha da was gelingt. Wäre mal schön, wenn es mehr als ein Punkt wäre. War gegen Gladbach ja in Ordnung. Aber jetzt gegen Freiburg wären 3 Punkte schon schön.
Ja, total. Also Ist auf jeden Fall ein Spiel, was immer so ein bisschen mit so einem unguten Bauchgefühl beginnt, weil man sich eben auch lange erinnern muss an den Sieg, 10 Jahre her immerhin. Aber vor allen Dingen auch, weil Freiburg, wie du schon sagst, gut organisiert ist. Ich habe mich gerade gefragt, was hätte Pardada dann zu Teams wie Schalke gesagt im Vorrein? Hätte er dann irgendwie gesagt, so, ja, das ist eine schlecht organisierte Mannschaft? So ganz ehrlich so, so ein ganzer Verein schlecht organisiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er freut sich auch, dass er das nicht selbst überlegen muss, was er da jetzt sagt.
Wahrscheinlich. Ja, aber du hast vollkommen recht. Also ich glaube aber eher, dass Freiburg das Spiel machen wird, weil sie auch zu Hause spielen und irgendwie auch so ein bisschen nicht krass unter Zugzwang sind, weil sie auch gewonnen haben unter der Woche, aber trotzdem schon irgendwie jetzt auch nochmal das mitnehmen wollen und auch ein bisschen Selbstbewusstsein getankt haben. Und das könnte die Chance sein für Hertha. Heißt aber auch, dass wir hinten aufpassen müssen. Und da sind wir jetzt auch nicht so sattelfest gewesen unbedingt. Klar, so ein bisschen stabiler auf jeden Fall. Das war gut. Aber ja, da sollte man auf jeden Fall irgendwie aufpassen, dass man jetzt nicht, ich meine, gegen Mainz 0-0 war jetzt auch nicht die Glanzleistung. Von uns dann auch vollmundig angekündigt, dass man da auf jeden Fall einen Sieg holen sollte. haben wir nicht unbedingt gemacht.
Stimmt. Und man muss ja auch sagen, wie eng das in der Tabelle aktuell ist. Ich meine, die Saison ist noch relativ jung, fast halb durch. Aber es sind zwischen Schalke und Bielefeld auf der 16, also zwischen 18 und 16 sind 6 Punkte. Und zwischen Bielefeld auf der 16 und Augsburg auf der 10 sind aktuell auch 6 Punkte. Also es sind einfach 2 Siege, die den 10. vom 16. trennen. Und dazwischen liegen Freiburg und Hertha aktuell. Bremen jetzt ja zwischenzeitlich vorbeigezogen durch den Sieg. Das ist einfach wahnsinnig eng, da braucht man jeden Punkt, um dann nicht doch abzurutschen. Denn es ist, wenn man auf 12. ist, klingt das wesentlich besser als 15. 16. Es sind aber faktisch gar nicht so viele Punkte Unterschied.
Ja, und ich glaube, wir können mit dem Sieg jetzt auf Platz 10 springen auch. Das wäre für die Seele und fürs Selbstbewusstsein auch nochmal gut, da zu stehen. Ja. Auch wenn es dann nur das Weihnachtsfest überdauert, aber immerhin. Ist ja schon mal nicht schlecht. Anderes Spiel spielt sich in einer anderen tabellarischen Situation ab, nämlich Wolfsburg gegen Stuttgart. Ist ein bisschen weiter oben angesiedelt und ist ein schönes Spiel. Schöner Abschluss auch für den 13. Spieltag. Beide Teams gehören somit zu den Highlights der bisherigen Saison.
Ja.
Und ja, bin gespannt, ob Stuttgart da auch bestehen kann. Dann sind der Auswärts teilweise sogar stärker als zu Hause. Und ich glaube, Silas Wamangituka hat bisher auch nur auswärts getroffen, zum Beispiel. Zu Hause noch gar nicht.
Krass.
Also auch irgendwie verrückt. Ja, wie das aussieht.
Ja, muss Wolfsburg sich warm anziehen. Muss Wolfsburg sich warm anziehen. Und das ist ja Platz 6, spielt er gegen Platz 7. Und der Gewinner kann an Union Berlin vorbeiziehen, die auf Platz 5 aktuell sind. Das ist stark.
Ist nochmal ein Ansporn auf jeden Fall. Und
ja.
Weghorst ist ja auch gut drauf, hat ein bisschen für Irritation gesorgt in der Woche, hat nämlich irgendwas zum Thema Corona gepostet, was so ein bisschen anrüchig nach dem Motto, ja, muss sich mal jeder selber informieren, auch so zum Thema Impfen und da sich eine Meinung zu bilden, war so ein bisschen unsympathisch da oder zumindest ein bisschen, zumindest eine Sache, die man vielleicht nicht machen sollte, nicht machen müsste, gerade in seiner Position und mit seinem Lauf ja auch, trifft ja auch sehr gut gerade, da kann man sich sowas immer, finde ich, sparen, irgendwie so zumindest doppeldeutige Nachrichten rauszuhauen. Der Wout Weghorst hat sich danach dann auch entschuldigt und so, ja, aber trotzdem kann man auch sich dann vielleicht von vornherein einfach knicken. Ja, wir sind am Ende angelangt, würde ich sagen, dieser 54. Folge, Doppelspitze der Fußball-Podcast. Entlassen euch natürlich nicht, ohne noch darauf hinzuweisen, nächste Woche, 26. Dezember, werdet ihr ein kleines Weihnachtsgeschenk von uns vorfinden, den Jahresrückblick im XXL-Format mit den schönsten Tönen, den Highlights dieses Fußballjahres 2020, das natürlich auch sehr im Zeichen der Pandemie stand. Kann man nicht anders sagen.
Ja, wir werden da einen kunterbunten Blumenstrauß an Tönen, Highlights, Erinnerungen zusammenbinden. Und das findet ihr dann alles beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens mit einer roten Schleife darum als Geschenk. Und als Jahresabschluss. Ja,
ganz genau. Damit dieses beschissene Jahr 2020 mit einem kleinen Highlight zu Ende geht für euch da draußen.
Ja, Bevor es dann ja wirklich am kurz nach Neujahr schon wieder mit Bundesliga weitergeht. 2./3. Ja. Januar.
Das ist das Tolle.
Das ist, ja. Wie findest du eigentlich das Wort Weihnachtsmeister? Der FC Bayern ist jetzt Weihnachtsmeister statt Herbstmeister, weil wir haben zwar noch Herbst, morgen ist ja kalendarischer Winterbeginn am 21. Und man könnte jetzt also noch Herbstmeister sagen, aber, oder es ist nicht der kalendarische, sondern der meteorologische Winterbeginn ist morgen.
Das finde ich sowieso immer merkwürdig. Ich meine, ich habe das auch mal nicht auf dem Schirm, wann jetzt was anfängt, aber ich finde immer die Bezeichnung Herbstmeister ist immer so ein bisschen bescheuert, weil es ist ja gefühlt, ist ja gar nicht mehr Herbst, wenn die Hinrunde vorbei ist, sondern es ist ja schon immer Winter in Deutschland und man friert sich den Arsch ab. Also Herbst ist für mich, wenn draußen die Bäume noch orange und gelb sind. Ich sehe hier aktuell kaum noch Blätter, wenn ich rausgucke, sondern eher schon Weihnachtsbäume auf dem Balkon stehen. Deswegen finde ich die Bezeichnung immer bescheuert. Weihnachtsmeister klingt schön, ist auch so ein bisschen, ja, fast schon poetisch eigentlich und könnte man vielleicht für die Zukunft einbehalten, für diesen Begriff. Finde ich gar nicht so schlecht.
Ja, vielleicht haben wir da doch was bekommen in diesem Jahr.
Sehr schön.
Ein neues Wort.
Toll. Wenn auch sonst nicht so viel dabei war in diesem Jahr. Ja, aber das werdet ihr euch nächste Woche dann in Ruhe anhören können. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss, Folge 54 ist vorbei und hören uns dann nächste Woche zum großen Jahresrückblick wieder. Bis dahin, euch eine schöne Woche, schönes Weihnachten, wie auch immer ihr das dieses Jahr feiern werdet.
Ja, haltet Abstand, haltet euch sicher.
Ja.
Und macht's euch schön.
Macht's euch schön und lasst uns diesen ganzen Trubel da draußen mal für ein paar Tage vergessen. In diesem Sinne, schöne Woche euch. Schöne Weihnachtszeit.
Stay home, stay tuned. Bis bald.